Guten Abend zusammen und herzlich willkommen. Freut mich, dass der Saal so voll ist zu dem Vortrag Amir, mein Weg zu Jesus. Ganz besonders begrüße ich Amir Hosseini aus München. Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, aber die Autobahnverbindung ist ja mittlerweile ganz komfortabel. Ich kann mich noch daran erinnern, da muss man immer so durch Mindelheim durch, um die Altstadt rum und dann wieder raus. War manchmal richtig anstrengend, aber jetzt einmal aufs Gas und man ist in Memmingen. Schön. Ja, vor 20 Jahren oder 25 Jahren war es so, dass in der muslimischen Welt es sehr, sehr schwer war, Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen. Es gab Missionare, die haben es gewagt, sage ich mal, in ein muslimisches Land auszureisen und haben dort, sind einem Beruf nachgegangen, haben versucht, Menschen ganz normal durch Beziehungen für Jesus Christus zu begeistern. Aber ich kann mich noch erinnern an diese Zeit, man hat immer gesagt, es ist ganz schwierig und nur einzelne, ganz wenige Menschen finden tatsächlich auch zum Glauben an Jesus Christus. Seit einigen Jahren tut Gott aber was ganz Außergewöhnliches, Erstaunliches, sodass sogar viele Christen überlegen, kann das überhaupt sein? Und zwar begegnet Gott Muslimen durch Träume und Visionen. Und zwar nicht nur hier mal einer und in 5 Jahren noch mal einer, sondern tausendfach. Und teilweise sogar so, dass diese Menschen vorher gar nichts von Jesus gehört haben, gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Christen hatten, sondern Jesus begegnet ihnen ganz persönlich auf eine sehr direkte Art und Weise. Und da hat Gott irgendwie eine Strategie ins Leben gerufen, ja, was getan, was für uns total verblüffend ist, ja, was wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können, solche Erfahrungen. Und drum freut es mich, dass Amir hier ist. Er kann von so einer erstaunlichen Begegnung berichten, aber natürlich noch viel mehr aus seinem Leben. Ein paar Leute aus unserem Hauskreis haben ihn vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon mal gehört. Ich selber war leider nicht mit dabei und haben sie gesagt, da müssen wir unbedingt mal auch einen Vortrag machen hier. Hier gibt es bestimmt auch Leute, die das interessiert und wie man sieht, ist es auch so. Und drum bin ich selber jetzt auch gespannt auf das, was der Amir zu erzählen hat. Und dann übergebe ich das Wort an dich. Ganz grob, wir werden den Vortrag in 2 Teile teilen. Wir haben dann zwischendurch eine Pause von 5 Minuten und dann wird der Amir weitersprechen und im Anschluss ist einfach noch gemütliches Beisammensein. Da hinten ist dann noch was vorbereitet. Der Amir wird mit Mikro sprechen. Okay, Amir, dann
sehr
die
gut.
Bühne ist frei.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich brauche aber kein Mikro, aber schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Abend. Ich gebe mir die Freiheit, ganz easy, sage ich jetzt halt mal ganz einfach, euch allen zu duzen. Darf ich das?
Ja.
Sehr gut. Das ist, weil der Perser ist da, dieses Temperament ist da und das mit Sie und so wird es schwierig. Deswegen fange ich immer mal mit Du an. Also, Amir Hosseini heiße ich, in Kurzform. Bin 34 Jahre alt und komme aus dem Teheran, Hauptstadt von einer der schönsten Länder, Iran. Damalige Persien, viele kennen diesen Land aus, also damalige Zeiten, Schahzeiten mit dem Persien und jetzt ist mittlerweile Iran. Und freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf, dass ich erzählen darf für das, was Jesus Christus, der lebendige Gott, in mein Leben getan hat. Und ich möchte ganz am Anfang erstmal klitzekleine Gebet aussprechen und nur das nochmal proklamieren. Heute Abend geht es nicht um mich, sondern um eine Person und der heißt Jesus Christus.
Amen.
Heute Abend geht es um ihn. Er ist im Mittelpunkt. Und ich erzähle bloß das, was er in mein Leben getan hat. Also nur, damit wir einfach auf eine Wellenlänge weiter diesen Abend miteinander verbringen. Es geht nicht um mich. Ja? Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gelegenheit, dass wir an diesem Abend wirklich erzählen dürfen, dass ich das erzählen darf und dass ich diese Gelegenheit habe, hier dann wirklich dein Diener zu sein und dir zu dienen, Herr. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du mit deiner besonderen Salbung diesen Abend einfach segnest, mit deiner Gegenwart, Herr, und dass du Herzen berührst und dass diejenigen, die die Wahrheit noch nicht kennen, heute Abend mit der Wahrheit bekannt werden. In Jesu allmächtigen Namen. Amen. Also, wie fing es an bei mir? Ich bin in eine ganz normale Familie aufgewachsen. Ich habe meinen Vater verloren, als ich 3 war. Durch einen Motorradunfall ist er ums Leben gekommen. Habe keine Geschwister und habe nur eine Mutter gehabt, die sozusagen nach Tod meines Vaters einfach ihr Leben für mich hingegeben hat und ihr Leben dann sozusagen geopfert hat für mich. Die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter war es dann halt immer so eine richtig freundschaftliche Beziehung anstatt eine Mütter-Söhnchen Beziehung. Und ich habe schon von der Kindheit an immer mich für Gott interessiert. Und dann habe ich immer gefragt, wer ist Gott? Meine Mutter hat immer eine sehr, sage ich jetzt halt mal, aus meiner Sicht heute eine sehr gute Antwort, sehr weise Antwort, aber damals irgendwie so kompliziert gegeben. Gott musst du selber kennenlernen. Ich kann dir nicht sagen, wer Gott ist, sondern du sollst ihn selber einfach kennenlernen. Ich kann mich aber in den Sinn, sie war selber auch eine praktizierte Muslime, aber nicht so eine mit einem Kopftuch und Schleier, sondern eine, der wirklich versucht hat, in eine Beziehung mit Gott zu leben und einfach Gott sehr nah in eine Beziehung suchen. Nicht nur, also ich kann mich in den Sinn, dass sie dann normales muslimisches Gebet gemacht hat und danach einfach vielleicht manchmal auch dann bis knappe Stunde einfach nur da saß und einfach mit Gott geredet hat. Ja? Und das war für mich sehr interessant. Und ich habe zu ihr gesagt, ich will auch, diese muslimische Gebet will ich auch. Also da kann ich mich in den Sinn, dass sie einfach die ganzen Sachen, was man in einem muslimischen Gebet sagt, einfach gesagt hat. Und ich habe immer wieder nachgesprochen, weil ich das nicht kannte. Da war ich, glaube ich, so 5, 6 Jahre alt. So fing es an, diese immer auf der Suche und danach einfach diese Gottesfurcht, dass ich dann halt mein Leben so gestalten wollte, wie Gott möchte, durch Gesetze, die uns vorgeschrieben waren, die wir einfach gelernt haben, jeden Tag in der Schule oder überall, was man dann halt von Gott uns gesagt hat und von den Gesetzen. Und so ging es bei mir auch. Und ich habe in vielen Momenten einfach Sachen gemacht, mir auch schwer getan im Vergleich mit meinen Freunden oder einfach die anderen Menschen, die auch im gleichen Alter waren, weil ich einfach diesen Gott, den ich dann halt sozusagen auch nicht so ganz gekannt habe, einfach ein guter Mensch sein wollte für ihn und einfach gesetzkonform leben wollte. So ging es bei mir weiter. Das Leben im Iran war es nicht so einfach, weil wir hatten 1979 eine Revolution. Das wissen viele, die auch von einer anderen Generation kommen, aber die Jugendlichen wissen das weniger. Und dadurch, durch diese Revolution, ist in unserem Land alles durcheinander gegangen. Und das Land ist dann durch diese Regierung, die an die Macht gekommen ist, als ein muslimisches Land sozusagen auch vorgestellt worden in der Welt. Und die Prägung war auch dann sehr muslimisch gewesen. Aber ein Iraner hat immer ein Herz für Gott. Aber es kommt immer an verschiedenen Punkten zu einer Stelle, wo die merken, dass das nicht einfach diese wahre und lebendiger Gott sein kann, was in Islam einfach vorgesprochen wird und einfach praktiziert wird. So ging es mir auch. Und deswegen hat man zu uns, zu mir und meiner Mutter immer gesagt, ihr habt hier eure eigene Religion. Ja, wir waren nie sozusagen extreme Muslime gewesen. Wir haben einfach versucht, meine Mutter und danach natürlich auch ich, einfach Gott zu suchen und mit ihm einfach zu leben. Ich habe immer versucht, in meinem Land, in meinem Heimatland einfach dann das Beste aus meinem Leben zu tun, weil ich immer gesehen habe, dass meine Mutter sich wirklich dann Mühe gibt und alles für mich sozusagen opfert. Und irgendwann mal, aber sie hat immer ein Problem gehabt mit der Regierung und immer mit dem ganzen Situation, was in unserem Land, wie es dann halt in unserem Land war. Und 1900, ich habe zwei Tanten und einen Onkel gehabt in Deutschland, die seit über 50 Jahren hier sind. Die sind als kleine Jugendliche, also kleine Kinder oder, also Kinder nicht, als Jugendliche einfach nach Deutschland gekommen, schon während der Schahzeit. Die sind jetzt mittlerweile über 75, 80 und deswegen war Deutschland ein Land für mich persönlich, der immer was Besonderes war als im Vergleich mit anderen Ländern. Weil im Iran muss man auch so vorstellen, das ist ja nicht so, was wir halt in Deutschland so sehen, dass man dann halt jetzt heutzutage Multikulti geworden ist. Also einfach reisen, Urlaub machen und deutscher Pass, es ist auch eine sehr guter Pass, haben wir dann vorhin darüber gesprochen. 177 Länder kann man ohne Visum mit deutschem Pass einreisen. Das wisst ihr, glaube ich, selber nicht so, wie wir Ausländer das wissen. Genau, ihr habt ja eine der besten Pässe aller Zeiten. Ja? Und das ist dann halt für uns dann so eine Sache gewesen, auch Deutschland. Und das Land hat sich immer verschlechtert. Und irgendwann mal kam meine Mutter da irgendwie dann auf die Idee, dass wir das Land verlassen und einfach nach Deutschland kommen und hier uns ein Leben sozusagen aufbauen, was wir eigentlich tatsächlich in unserem Land nicht haben könnten. Ein ganz normales Leben. 1989, zum ersten Mal bin ich nach Deutschland gekommen als ein Urlauber, als ein kleines Kind, der einfach mit seiner Mutter dann halt nach Deutschland gekommen ist. Ich habe meine Tante und meine Onkel hier zum ersten Mal gesehen damals. Da kann ich mich in den Sinn, dass es auch da an dem Tag der Mauerfall war. Weil damals war Mauerfall für mich kein Begriff. Aber ich kann mich in den Sinn, dass mein Onkel zu mir gesagt hat, heute ist ein besonderer Tag. Ich habe gesagt, warum? Ja, also der Berliner Mauer. Heute ist der Mauerfall und so. Ich habe also einfach das ignoriert irgendwie oder nicht so wahrgenommen. Und später hat mich das fasziniert, wie einfach mein Leben mit Deutschland immer in eine Verbindung gebracht worden war, ohne dass ich da selber eine Rolle da drin gespielt habe. Auf alle Fälle, 1989 waren wir dann nur zwei Monate da, haben wir dann halt das Land gesehen, haben wir dann, also meine Mutter war schon früher auch im Schahzeit in Deutschland gewesen, aber ich nicht, ich war als kleines Kind, hab das schön gefunden, dann sind wir zurückgekehrt und 1995 sind wir zum ersten Mal richtig hierher gekommen, um wirklich ein Leben hier aufzubauen. Die Familie, die Verwandten, die haben einfach ein Gesicht uns gezeigt, was man, glaube ich, auch von vielen Familien einfach so kennt. Ja, kommst hier einfach her und wir teilen alles miteinander und es ist gut. Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter und so fort. Und als wir hier waren und ein paar Monate dann halt gegangen ist und wir dann halt wirklich tatsächlich auch geschafft haben, damals unseren Aufenthalt zu kriegen, dann haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Und die sollen alle gesegnet sein in Jesu Namen, aber da war es dann nichts mehr von Friede, Freude, Eierkuchen. Man hat gemerkt, dass der Neid hochgekommen ist, dass der Eifersucht dann da war. Und wir haben dann in kurzer Zeit, damals auch ich und meine Mutter, ich in der Schule, ich bin dann halt Ich habe deutsche Schule besucht damals, so ein paar Monaten, und meine Mutter in Sprachkurs, die hat wirklich viel erreicht. Und meine Tanten war es dann halt immer erstaunlich, ja, wie kann sie dann halt innerhalb kurzer Zeit so richtig auch dann sprechen und die Sprache beherrschen. Und er ist dann gut in der Schule, die Lehrer alle mögen ihn. Und mein Sohn, der muss dann von 6. Klasse zur 5. Klasse. Also richtige Wischiwaschi, ja. Und das hat wirklich dazu geführt, dass es letzten Endes, dass sie gesagt haben, hey, also von Unterstützung ist nicht die Rede. Und in unserer Familie, also oder beziehungsweise in der Familie von meiner Mutter war es immer so, dass das Geld eigentlich keine Rolle gespielt hat. Dass man immer gesagt hat, das ist eine Familie und die Familie muss zusammenhalten. Und genau deswegen hat auch meine Mutter versucht, sozusagen auch nach Deutschland zu kommen, damit die zwei anderen Schwestern mit ihrer Mutter, die noch im Iran waren damals, dass sie auch nach Deutschland kommen können, dass die Familie hier zusammenkommt. Das hat gescheitert. Wir waren knappe Jahr in Deutschland, 1995 bis Mitte 96. Da sind wir in den Iran zurückgekehrt. Ich kann mich in den Sinn, dass meine Mutter wirklich bitterlich geweint hat, weil sie wirklich die Hoffnung da auf diese Reise irgendwie gelegt hat. Ich komme jetzt, ich gehe hin und ich kann dann für meinen Sohn auch eine bessere Atmosphäre verschaffen, wo er dann einfach was lernen kann und aus seinem Leben was machen kann. Ja, diese ganzen Hoffnungen waren dann irgendwie, das war dann halt wirklich, wirklich schlimm. Und wir sind zurückgekehrt und dann haben versucht, wirklich auch schwierig war das auf alle Fälle, weil wir dann auch, wie gesagt, ich habe meine Schule verloren gehabt da in der Zeit, wo ich in Deutschland war und so weiter und so fort. Mit vielen Schwierigkeiten haben wir versucht, wieder Fuße zu fassen. Meine Mutter musste dann arbeiten gehen und so weiter, was sie dann vorher nicht gemacht hat und so weiter und so fort, weil sie dann wirklich auch finanziell schon gut versorgt war. Aber das war schwierig, das war richtig schwierig. Und ich habe immer wieder von verschiedenen Leuten gehört, du, das Land wird nicht besser. Verlass mal das Land und geh nach Deutschland. Du kannst das doch. Du warst schon da, du hast auch jetzt mal auch einen Aufenthalt und so weiter und so fort. Und mach das einfach. Warum bist du immer noch hier? Und ich habe immer wieder gesagt, es geht doch nicht. Ich kann erstens meine Mutter nicht alleine lassen und zweitens, es geht einfach nicht. Das ist meine Heimat. Das ist ja klar, dass es schwierig ist. Natürlich, ja. Weil ich habe auch ein gutes Leben gehabt in meinem Heimat. Es war ja nicht so, dass ich wirklich auch zum Arbeiten und Geld verdienen nach Deutschland kommen wollte. Nee, ich habe wirklich auch mein gutes Leben gehabt in Iran. Aber Sachen haben mich einfach, sag ich mal, ganz grob genervt, die vielleicht für viele andere Menschen einfach normal sind. Was die Regierung macht, was diese ganze politische Seite und diese ganze religiöse Sicht, der einfach auch damals irgendwie nicht mein Fall war. Aber trotzdem dachte ich immer, nee, du bleibst und irgendwann mal wird sich das verbessern. Und da kam es zu dem Punkt, dass ich dann halt auch weiter sozusagen meine Schule besucht habe und auch dann Abitur gemacht habe und dann versucht habe, in iranischen Universitäten dann halt zu studieren. Im Iran ist es aber anders. In Deutschland kannst du dein Abitur machen und die Note, die du dann bekommst, ist es dann auch dafür da, dass du auch dann halt dementsprechend auch ein Fach hier anfängst zu studieren. Aber bei uns musst du eine Aufnahmeprüfung machen und eine Aufnahmeprüfung bestehen. Die besten Universitäten liegen in Teheran. Und das ganze Land kommt nach Teheran und will dort einfach die Unis besuchen. Das heißt, du hast dann auf einmal 2 Millionen, 1,5 Millionen Bewerber und da dürfen nur 200.000, 300.000 einfach in die Unis reingehen, weil es so viel Platz gibt. Ja? Konkurrenz ist groß und von dem her, und ich wollte immer in Teheran bleiben, ich könnte einfach nicht dann meine Stadt verlassen, wiederum wegen meiner Mutter. Ich habe diese Prüfung, das ist ja recht interessant, 8 Jahre lang gemacht. Die Iraner, die lachen mehr, weil die können sich dann vorstellen, was das bedeutet, wirklich 8 Jahre lang sich zu Hause zu hocken und einfach dafür eine Prüfung lernen, der 4 Stunden dauert und von alles Mögliche ist und so weiter und so fort. Aber ich habe wirklich konsequent das immer versucht, weil ich, weil es für mich Studium ganz wichtig war, weil ich wiederum das wiedergeben wollte, was meine Mutter in mein Leben einfach investiert hat. Und sie wollte immer, dass ich studiere, dass es aus mir ein Ingenieur oder ein Arzt oder irgendwas wird. Ja, das ist das typische Mutter, der einfach von seinem Sohn auch viel erwartet. Und das ging mir genauso, ja. Und das war auch dann wirklich recht schwierig gewesen. Aber nach 2 Jahren, also 2 Jahre, wo ich dann halt die Prüfung gemacht habe, hat meine Mutter zu mir einfach so gesagt, hey, ich glaube, es ist besser, wenn du eine Fremdsprache lernst. Weil das kann immer für dich hilfreich sein, wenn du eine Fremdsprache lernst. Dann habe ich gesagt, ja, überlege ich mir hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es eine gute Idee, aber warum nicht Deutsch? Weil es ist üblich immer, dass du dann erstmal Englisch lernst, weil Englisch ist ja eine internationale Sprache, ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, nee, warum nicht Deutsch? Dann, ich war schon in Deutschland, ich habe ein bisschen Hintergrund, dann versuche ich mal dann Deutsch zu lernen. Goethe-Institut in Teheran, ein sehr guter Ort, um Deutsch zu lernen. Gibt es sowas in Teheran? Goethe-Institut, ja. Und als ich das erste Mal dieses Institut besucht habe, war es dann wirklich für mich auch wirklich ein Traum gewesen. Ja. Das hat mich alles an Deutschland erinnert, an die Zeit hier, an die Schule, die ganzen Tabellen, die ganzen Schriften an der Wand und so. Das war Deutsch und das war richtig schön. Und ich habe angefangen, dann halt 2003 nochmal Deutsch zu lernen. Im Goethe-Institut kommt man nur, wenn du wirklich erstens, also der erste Grund ist, dieses Institut zu besuchen, ist immer, wenn du nach Deutschland bist. Und der zweite Grund ist, wenn du wirklich ein Fußballfan bist oder Fan von deutschen Dichter oder Philosophen, dass du dann sagst, okay, ich will die Sprache lernen, damit ich zum Beispiel philosophische Bücher einfach auf Deutsch lesen kann. Sonst kommt man nicht auf Deutsch lernen. Also, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, es gab schon so eine Recherche, ein Wissenschaftler hat das recherchiert, dass englische Sprache in 10 Jahren wirklich einer dann in Wort und Schrift schaffen kann, in 10 Jahren das zu beherrschen, Französisch in 13 Jahren und jetzt pass auf, Deutsch nie. Ja. Und das ist so. Ja. Und es ist immer noch eine Baustelle für mich, Und es ist schwierig. Deswegen kommt man nicht so ganz leicht auf die Idee, Deutsch zu lernen. Die ganzen Klassenkameraden haben immer gesagt, hey, die waren dann halt die auch immer gesagt haben, du kennst auch die Sprache besser als uns, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hey, also ich habe wirklich mir Mühe gegeben. Schlaflose Nächte, kann man einfach, man denkt jetzt, es wird da ein Philosoph oder Physiker oder so, nee, ich wollte nur Deutsch lernen und genauso ging es mir und die haben alle gesagt, du kannst doch die Sprache so gut beherrschen, du kennst die Kultur, lass das Land und geh einfach nach Deutschland, du kannst dort ein Leben für dich haben, was du einfach hier nicht haben kannst. Und ich habe wieder diese Begründungen habe ich immer gebracht, nee, das geht nicht und so weiter und so fort. Bis ich irgendwann mal gedacht habe, ja, vielleicht wäre das schon eine Idee gewesen. Schauen wir mal. Das war Jahr 2008. Ich habe im Iran als Schauspieler und Intendant ein Theater auf die Bühne gebracht mit einem Regisseur, einem bekannten Regisseur im Iran von Bertolt Brecht auf Deutsch. Auswendig, nicht so lesen, nee, auswendig. Und das hat dazu geführt, dass die deutsche Botschaft in Teheran sozusagen uns oder beziehungsweise unser Team kennengelernt hat. Und auch wir im Goethe-Institut einfach eine andere sozusagen Wahrnehmung bekommen haben, sagen wir mal so. Danach ist es dann, ich habe die Idee nicht gehabt, nach Deutschland zu gehen, aber ich habe nur überlegt, ja, vielleicht wäre schon irgendwas. Ja. Danach war es dann so, dass es offenbar ein Projekt da im Iran war für Gastronomie, 5-Sterne-Gastronomie, die deutsche Dozenten in den Iran gereist sind und dort die Mitarbeiter von 5-Sterne-Hotel beigebracht haben, wie sie dann halt sozusagen zu handeln haben mit einer sozusagen Gast, wenn der kommt und so weiter und so fort. Und für dieses Projekt haben die Übersetzer gebraucht. Und durch verschiedene Ecken und Kanten sind die auf mich gekommen und ich habe dann halt das sozusagen angefangen zu übersetzen. Dadurch habe ich ein paar Leute kennengelernt, ein paar Deutsche, der dann einfach meine Geschichte dann halt gehört haben. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht wäre einfach nicht so eine blöde Idee, wenn ich einfach dann halt nach Deutschland komme und dort anfange zu studieren und einfach mir dann ein Leben aufbaue. Das Grobe war jetzt gesagt. Die sind dann halt wieder, das Projekt ist zu Ende gegangen, die waren dann wieder weg. Offenbar habe ich ein Feuer in mir gespürt, der nicht mehr in diesem Land bleiben wollte. Ich kann es euch nicht sagen, wie das aussah, aber es war recht interessant, dass ich wirklich von heute auf morgen einfach nur daran gedacht habe, das Land zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Ich habe dann versucht, die Leute einfach dann, weil du brauchst damals der einzige legale Weg, um in Deutschland sozusagen Fuß zu fassen, war es, dass du als Student hierher kommst und dann halt hier weiter studierst. Das ist auch der schwierigste Weg, weil in Deutschland hat man dann halt das Allerschwierigste erst. Und ich habe dann damals gesagt, okay, jetzt werde ich dann halt diesen Weg dann nehmen. Dafür brauchst du 8.000 Euro Kaution, die du da hinlegen sollst. Und so war es dann bei mir auch. Ich wollte selber auf meine Füße stehen und auch niemanden zur Last fallen. Und dann habe ich einfach die Dozenten alle ein Mail geschrieben. Ich möchte nach Deutschland. Ihr kennt meine Geschichte. Ich habe aber keine 8.000. Wäre jemand bereit, Formalität, mir so eine Verpflichtserklärung, nennt sich das, habe ich sehr geübt, damit ich das richtig sage, Verpflichtserklärung, dass man das für mich unterschreibt und dass ich dann halt finanziell hier kein Problem bekomme mit den Behörden und so. Und erstaunlicherweise war eine bereit, das zu machen und sie hat mir bloß geschrieben, sie kannte mich bloß 2 Wochen. Ja. Aber es führt dann danach zu dem, was eigentlich Gott vorgehabt hat mit mir und mit meinem Leben. Ich muss dir nicht extra erwähnen, dass egal was für eine Hilfe du brauchst, bin ich einfach für dich da, hieß es. Finanziell bin ich selber unter Druck, aber schick mir dann ein Passfoto oder beziehungsweise ein Foto von deinem Pass, damit ich das halt erledigen kann. In kurzer Zeit war das erledigt. Sie hat mir das auch, dann war ein Vater von einer sehr guten Freundin von mir in Deutschland und sie hat das mir dann gebracht und also da durch diese Person. Und ich könnte es einfach das vorlegen in Deutsche Botschaft in Teheran. Für einen Termin in Deutsche Botschaft braucht man in der Regel 1 bis 2 Wochen, damit man überhaupt an einem Mitarbeiter rankommt, wo man über einen Termin sprechen kann. Damals war es telefonisch und dann hattest du das in ein paar Monaten erst den Termin gehabt. Und ich habe diesen Termin wirklich innerhalb 48 Stunden bekommen. Ich habe mit dem Leiter von diesem Goethe-Institut einfach telefoniert, habe gesagt, ich bräuchte mal den Termin. Und er hat dann gesagt, das war ein Montag, Mittwoch, 7 Uhr morgen. Erstaunlich, erstaunlich. Damals habe ich nicht kapiert, was geht denn da hier ab. Ja? Aber ich habe mich nur gefreut, einfach dann diesen Weg zu gehen. Kommen wir ein bisschen zurück, das ist 2008, kommen wir auf Jahr 2003. Ich hatte einen sehr guten Freund, wo wir damals auch dann halt in Teheran ab und zu mal abends Berge besucht haben. Nicht so Bergwanderung, wie man das halt hier kennt, sondern einfach mit dem Auto dann da an eine Stelle gefahren und einfach da halt ganz am Anfang einen Berg einfach gestanden, die Stadt, die Teheran gesehen so aus der Ferne und einfach versucht über Gott, über die Welt, über das Ganze einfach ein bisschen zu kommunizieren und uns auszutauschen. Diesen Ort war für mich wirklich ein Ort, zur Ruhe zu kommen sozusagen, sich zurückzuziehen. Abends auch, wenn der Vollmond war, war es dann wirklich auch gigantisch, da oben da zu sein, weil es dann halt von der Höhe wirklich auch dann richtig gut war. Und einfach, man hat das Gefühl gehabt, dass du auch Gott näher kommst, wenn du auch in diesen Ort besuchst. Es war für mich dann so. Und ich habe da auch, damals haben wir auch dann verschiedene Musiktitels gehört, die dann auch damals nicht so normal für andere Menschen waren. Ja. An einem Abend habe ich 2003 habe ich gespürt, dass ich unbedingt auf diesen Berg muss. Ich habe meinen Freund angerufen, den guten Freund, habe gesagt, du, lass uns da hinfahren. Dann sagte, ja, da hat er angefangen zu schimpfen. Fahr doch mit einem Taxi, das geht doch nicht und so weiter. Und dann hat er angefangen, Schmarrn zu erzählen. Auf einmal. Ja, du bist so eine, wenn du immer jemanden brauchst, dann rufst du an. Ansonsten ist man dann nicht wert und weiß ich was. Hä? Was erzählst du da? Ich weiß nicht. Ich habe vielleicht bis heute denke ich, hey, er ist auch dran, dass er Jesus kennenlernt. Weil das, was er an diesem Abend getan hat, ist es ja einfach fragwürdig irgendwie. Auf alle Fälle hat er mich dann gefahren. Wir waren dann auf diesen Bergen, das war auch wirklich Vollmond. Und ich hab irgendwie, mir ging es nicht gut. Dann habe ich angefangen, einfach so ganz Verse aus dem Koran einfach auswendig zu sagen, ja. Hatte ich damals im Kopf gehabt, verschiedene Verse, die es auch üblich ist bei uns. Ja, wenn du dann halt, weiß ich, mit Auto fahren willst, musst du diesen Verse einfach auswendig sagen. Wenn du dann jemanden besuchst, musst du diese Verse sagen. Also, Gesetz einfach. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich wollte das sagen und da kam es mir nicht auf den Mund. Ich könnte das nicht, ich habe auf meine Zunge nicht diese Verse einfach gekriegt. Bin ich zu ihm. Ich war sozusagen ein paar Meter von ihm entfernt und er saß in seinem Auto. Dann habe ich zu ihm gesagt, hast du Koran in deinem Auto? Sagt er, ja, Koran ist es dann halt auf dein Herz geschrieben, sondern irgendein Schwan hatte mir auch dann zurückgeantwortet. Ich kam dann wieder zurück, habe da so gelaufen und habe versucht, diesen Vers dann wirklich da nochmal auswendig zu sagen. Und auf einmal, es ist so gewesen, dass so als ob mich jemand gepackt hat, hochgehoben hat und auf den Boden geworfen hat. Ich kam mit Knie auf den Boden, habe gezittert und habe angefangen, die ganze Erde sozusagen zu kratzen und habe den Mond geschaut und habe gesagt, Gott, heute Abend habe ich dich kennengelernt. Nach 21 Jahren, wo ich dich gesucht habe, heute Abend habe ich dich kennengelernt. Ich habe das immer wieder wiederholt und geweint und gezittert. Und ich kann mich in den Sinn, dass ich im Mund auch ein Gesicht von einem Mann gesehen habe. Aber ich habe es voll ignoriert. Warum? Weil man früher in unserer Revolution 1979 gesagt hat, dass man das Gesicht von Khomeini im Mund sehen kann. So ein Schmarrn. Ja? Und da habe ich einfach das total ignoriert. Ich habe gesagt, ja, die halten mich voll verrückt, wenn ich das erzähle. Dann fangen die an, sofort zu lachen. Ja, es kann ja nicht sein, dass ich das Bild von einem Mann im Mund sehe. Kam in dem Auto zurück und dann sagt der Freund, okay, lass uns dann wieder dann in die Stadt fahren. Jetzt hast du genossen oder sowas, hat er gesagt. Und ich habe, aber das war wirklich ein Abend, das könnte ich nie vergessen. Ja. Aber ab dann, interessanterweise, ist für mich so gewesen, dass ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin in eine Beziehung mit Gott hineingekommen. Ich habe ihn gehört. Ich habe seine Stimme gehört. Ich habe einfach nicht so seine Stimme, so wie ihr jetzt mich hört, sondern einfach in mir hinein hat mit auf mein Herz immer eine Stimme, eine leise, sanfte Stimme gesprochen. Ich hatte so das Gefühl, dass ich jetzt näher gekommen bin an Gott, ja, und mit ihm in eine Beziehung bin. Dann habe ich aufgehört, muslimische Gebete zu machen, weil ich gesagt habe, das kann mich nicht zufrieden halten. Das geht einfach nicht. Dadurch werde ich nicht zufrieden einfach. Das genügt mir nicht. Ich brauche mehr. Und ich brauche mich mit Gott auf meine eigene Sprache zu kommunizieren. Und nicht auf arabische Sprache, was ich nicht verstehe. Wo ich auch versucht habe, immer, wenn ich das gesagt habe, einfach im Hintergrund in meinem Kopf die Übersetzung Gott gegenüber zurückzugeben. So, da fängt ja mit dem an, also du bist Gott und so weiter und so fort. Ich habe immer die Übersetzung in meinem Kopf dann durchgehen lassen. Das war sehr interessant für mich, diese Erlebnis 2003. Jetzt kommen wir zurück wieder auf 2008. Ich kommuniziere mit Gott jeden Tag. Gott, hilf mir. Ich will nach Deutschland. Ich will aus diesem Elend raus. Ich habe 150 Quadratmeter Wohnung für mich alleine gehabt. In beste Lage in Teheran. Gute Freunde. In diesem Projekt ist mir auch so viele Arbeitsstellen auch sozusagen vorgestellt worden. Man hat mich eingeladen zu einem, was weiß ich, guten Posten als Leiter und Chef und was weiß ich was. Ich habe auch, seitdem ich 18 war, habe ich dann einfach auch gearbeitet nebenbei. Aber trotzdem, dieses Feuer war da. Ich wollte einfach raus aus diesem Land. Ich wollte einfach nach Deutschland. Ich kann mich in den Sinn, normalerweise, wenn du dein Visum beantragst, ein Studentenvisum, dann dauert es in der Regel 6 bis 8 Wochen, das heißt 2 Monate, dass du ein Ergebnis bekommst, ob es jetzt ein Ja oder Nein ist. Ich habe das innerhalb 20 Tage bekommen. Ich könnte mich nun in den Sinn, dass ich immer auf die Knie gegangen bin und einfach mich bedankt hat beim Gott, und als mich die Botschaft angerufen hat und gesagt hat, sie können ihr Pass abholen oder beziehungsweise halt ihr Pass bringen und mit ihr Visum ist es dann sozusagen, das ist dann bestätigt worden und sie kriegen das, da war es für mich wie so eine große Tor, der aufgegangen ist offenbar. Es ist jetzt neue Zeit, neuer Anfang. Schwierig wird das auf jeden Fall werden. Ich werde einfach schwierige Situationen durchhalten müssen. Das wird nicht so sein, wie ich jetzt in dem Iran habe. Aber trotzdem, es ist es wert. Ich mache das. So ging es mir. Und bin mit voller Hoffnung einfach meine Sachen gepackt. Und eine Woche, bevor ich nach Deutschland kommen wollte, hatte ich mein Ticket schon früher und alles, ja. Das war auch dann so eine Sache. Die haben mich angerufen, haben gesagt, am Montag können sie ihr Visum abholen. Und ich hatte am Freitag davor schon meinen Flug gebucht gehabt. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, kann es auch sein, dass ich das früher abhole? Sagte, ja, wie früher? Ja, also ich habe da am Donnerstag zum Beispiel. Und dann hat man immer gesagt, ja, wenn du hingehst, da kriegst du dein Visum erst ein paar Tage danach. Das heißt, du kriegst den Stempel mit einem Datum, der einfach in 3-4 Tagen ist. Da war so ein Stress. Mein, wenn du hier jetzt hingehst und die tun dann dein Visum einfach für Montag oder so, dann hast du deinen Flieger trotzdem verpasst. Dann gehe ich einfach 7 Uhr morgen zur Botschaft mit dem Gedanke, was passiert jetzt? Und dann sehe ich einen guten Freund von mir, der auch Klassenkamerade von mir war im Goethe-Institut, vor mir. Mit der Bekleidung von Botschaft. Was tust du denn? Ja, ich arbeite hier. Hä? Du arbeitest hier? Ja, ich bin dann halt Security in der deutschen Botschaft. Okay, ja, was machst du hier? Ich wollte mein Visum abholen. Hä? Gib mir deinen Pass. Krieg dir meinen Pass. Komm, ich rufe dich an. Und in 1,5 Stunden oder so ruft er mich an. Ich habe gemütlich Kaffee getrunken in einem Café neben Botschaft in Teheran und ruft er mich an, holst du deinen Pass in einem anderen VIP-Bereich und ich kriege meinen Pass mit dem richtigen Datum und alles und ich fliege am Freitag nach Deutschland. Davor habe ich ich könnte es meiner Mutter nicht sagen. Ich wusste ganz genau, ich breche ihr das Herz. Dann habe ich nur so, dann hat sie zu mir gesagt, du, so einen Tag gehst du nirgendwo hin, wir wollen einen Großeinkauf machen. Ich habe gesagt, Mama, so einen Tag bin ich nicht da. Sagt sie, wo bist du denn? Ich habe gesagt, in Deutschland. Ich habe gesagt, ja, am Freitag fliege ich nach Deutschland. Dann hat sie angefangen zu weinen, aber bitterlich. Meine Mutter war eine Person, die recht streng war. Weil wenn du deinen Mann schon verlierst und nur einen Sohn hast, dann musste ich wirklich ein Müttersöhnchen sein. Aber sie hat wirklich durchgezogen, ja, also richtig mit Autorität. Auf alle Fälle, Freitag fliege ich nach Deutschland, haben ein paar von meinen Freunden mich dann begleitet mit meiner Mutter. Meine Mutter weint bitterlich, ich kann dieses Bild nie vergessen. Dann hat sie gesagt, mein Sohn geht jetzt. Ich werde alleine bleiben. Ich habe gesagt, Mutter, hier so viel, deine Söhne, die stehen alle doch da. 4, 5 von meinen besten Freunden, die immer noch mit mir befreundet sind, seit über 18 Jahren, die waren alle da. Und dann sagt sie, keiner wird dann wie du sein. Und dann bin ich halt rausgekommen, habe gesagt, ja, erstaunlicherweise, damals habe ich es nicht kapiert, wie geht denn das überhaupt, dass ich meine Mutter verlassen kann. Wir waren nie auseinander. Das war richtig enge Beziehung. Ja. Aber ich kam raus und als ich im Flugzeug war, war wirklich irgendwie gelöscht. Das Iran und alles, was ich dort erlebt habe, war gelöscht. Voll bereit für einen neuen Anfang. Februar 2009 komme ich nach Deutschland. Frankfurt bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und volle Hoffnung, volle Hoffnung. Ja. Und da wollte ich was kaufen. Und da haben die Leute irgendwie gedacht, ich bin ein Türke und haben mit mir auf Türkisch gesprochen. Also Sachen erlebst du, wenn du hierher kommst. Aber ein neuer Anfang war für mich sozusagen in dem Moment so richtig groß geschrieben worden. Ein neuer Anfang, der wie gesagt auch nicht einfach wird. Bin nach Hannover gegangen. Von Hannover wollte ich einfach einen guten Freund in München besuchen. Komme ich nach München, verliebe ich mich damals in die Stadt. Das ist meine Stadt. Das Niveau, sogar dieser Dialekt, wo alle rennen davon. Zurückbleiben bitte bei der U-Bahn und so weiter und so fort. Das hat mir dann wirklich Freude verbreitet. Und die Dozenten, die ich damals in diesem Projekt kennengelernt habe, die waren zum großen Teil auch in Bayern gewesen. Das war nochmal ein Punkt für mich, wo ich dann halt gesagt habe, ich möchte in Bayern und zwar in München bleiben. So, und dann musst du natürlich dann halt hier, kommst du nach 8 Jahre lang, wo du deine Aufnahmeprüfung gemacht hast, das habe ich dann mal vergessen zu sagen, letzten Endes bin ich dann halt die 64. Person gewesen, im Iran, der einfach geschafft hat, in die Unis reinzugehen, nach 8 Jahren, kein Wunder. Und dann war es dann so, dass ich auch angefangen habe zu studieren, Germanistik, deutsche Germanistik, in Teheran. 2 Jahre lang habe ich studiert und danach war dieses Feuer, dass ich dann halt rausgekommen bin. Auf alle Fälle, aber hier, wenn du hier studieren willst, du hast kein deutsches Abitur. Das heißt, du musst einen Studienkolleg besuchen. Dafür musst du wieder eine Aufnahmeprüfung. Also irgendwie lässt diese Aufnahmeprüfung mich nicht los. Ja? So sage ich dann halt damals und versuche das zu machen. Und ich habe tatsächlich, du darfst diese Prüfung 3-mal machen. Und ich habe tatsächlich 3-mal diese Prüfung gemacht. Das erste Mal habe ich 68 Punkte bekommen von 100 und die wollten 70 haben. Das zweite Mal habe ich 70 bekommen, die wollten 72 haben. Es ist alles schwarz auf weiß. Das dritte Mal habe ich tatsächlich wieder 70 bekommen, obwohl die Prüfung immer schwerer geworden ist. Und die wollten 78. Die ganzen Mitarbeiter in den der Ludwig-Maximilian-Universität und alle internationale Bereiche, die haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Sie können so perfekt Deutsch und was weiß ich, die Chinesen kommen hier, die können doch keine Sprache und die studieren hier und alles. Warum können sie das nicht? Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht. Da war es auch genau Konkurrenz sehr groß, weil nur ein Studienkolleg in München gab und alle von Bayern nach München gekommen sind. 600 Bewerber, 400 haben teilgenommen, die wollten immer 80 bis 100 haben. Also von dem her kein Wunder. Auf alle Fälle schaffe ich es nicht. Da hat man mich wieder Ende 2009, Anfang 2010 wieder ein Blatt vor der Nase gehalten, du musst das unterschreiben, wenn du dieses Mal die Prüfung nicht schaffst, das war dann halt September 2010, und nicht Student wärst, dann musst du das Land verlassen. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, dass ich das Land verlasse. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schaue mal, was ich mache. Habe wirklich alles gegeben und trotzdem habe ich das nicht geschafft. Und dann war es dann halt so, dass ein guter Freund von mir gesagt hat, hey, wenn du unbedingt in München bleiben willst, es gibt eine private Universität in München, du kannst dort Audio Engineering, also sogenannte Tontechniker oder Grafik oder Film studieren oder Journalismus, aber das kostet. Was kostet der? Du, ich habe ein Grundstück im Iran verkauft und habe das Studium hier finanziert. Okay. Also Grundstück habe ich jetzt nicht. Aber gibt es dann halt irgendeinen Ausweg? Ja, ich werde mal schon schauen, wie es ausschaut. Und danach sagt es zu mir, du kannst auch in Raten zahlen. Der erste Rate ist dann halt ungefähr 2000 Euro und danach monatlich 500 Euro. Genau. Habe ich auch so gemacht. 90 Tage im Jahr darf ein Student in Deutschland arbeiten. Damals. Jetzt haben sie es großzügig das auf 120 sozusagen hochgebracht. Aber 90 Tage damals. 90 Tage im Jahr. Wer will dich einstellen? Ist die Frage. Und was verdienst du in 90 Tagen, dass du 500 Euro im Monat zahlen kannst? Ich hatte eine Kollegin, ich habe gearbeitet damals in einer Wasserhygienefirma, hatte ich eine Kollegin, der hat selber einen Limousinservice gehabt. Und der hat gesagt, wenn du in München bleibst, zahle ich dir den Führerschein, den deutschen Führerschein, dann fährst du für mich und verdienst du im Monat 2000 Euro. Also besser geht's nicht, gell? Ich habe gesagt, okay, monatlich 2000 Euro. 500 geht an die Uni, 500 für meine Miete, 500 für was weiß ich, alle andere Kosten, dann bleibt immer noch 500 Euro übrig. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du was, die 2000 Euro, die ich für den Anfang brauche, zahl du bitte das, mein Führerschein mache ich selber, weil fahren kann ich ja, schaue ich mal, wie es dann halt ausschaut. Und dann kann ich halt für dich fahren und ich lasse mich dann halt in dieser Uni sozusagen immatrikulieren. Dann kann ich einfach in München bleiben. So hat es angefangen. Dreiviertel Stunde ist vorbei. Magst du die Pause machen? Und genau, wir machen jetzt eine Pause und danach wird es spannend.
Vielen Dank schon mal, Amir. Nutzen wir die Pause vielleicht, um kurz durchzulüften. 5 Minuten.
Das läuft dann.
Also, wir wollen weitermachen.
So. Hab ich schon. Sehr gut. Ja, wunderbar. Sind alle schon da? Ja. So, wie ging es weiter? Ich fange an, in diese Limousin-Service zu arbeiten, mit der Hoffnung, dass diese 2000 Euro im Monat auch sehr, sehr ausreichend sind für meine Lebenskosten und Uni und alles Mögliche. Der Arbeitgeber, der schon früher mein Kollege war, kriegt einen Auftrag, einen riesengroßen Auftrag in Köln für Renovierung. Er sagt, ich fahre jetzt hin, mache dann dort diesen Auftrag und in ein paar Monaten, ich lasse dich dann halt alleine in München, du sollst das Geschäft dann schmeißen und in ein paar Monaten fahren wir alle 12-Zylinder-Autos. Pustekuchen, sagt man auf Deutsch, oder? Ich hab nicht auf ein 12-Zylinder-Auto gewartet oder ich habe das Auto nicht erwartet. Ich habe einfach erwartet, dass das, was ich investiere, auch wahrgenommen wird und anerkannt wird, sozusagen damals. Ich habe dann angefangen zu arbeiten. Wir hatten VIP-Kunden gehabt, wirklich Geschäftsleute, die einfach mit Privatjet nach irgendeinem Land gereist sind, um 2 Wochen Golf zu spielen und zurückzukommen. Und solche Leute einfach. Ja. Ich habe das Geschäft 6 Monate lang geschmissen. Und immer wieder, vielleicht ist es, mag ja ein oder andere sagen, du warst dann halt selber deppert, wie man schon sagt, aber ich habe einfach aus meiner eigenen Tasche das Ganze finanziert. Ich habe sogar Kredit aufgenommen, damit das Geschäft läuft, weil ich immer selber davon ausgegangen bin, dass solche Aufträge schwierig sind und ihr Zeit brauchen, bis es zum Laufen kommt. Und für die Zeit lasse ich dann einfach ihn nicht alleine. Ich mache das in München und er macht das in Köln und irgendwann mal wird sich das schon. Ungefähr 9 Monate lang war ständig in Bereitschaft, kam mich in den Sinn sogar, dass ich einmal 28 Stunden einfach unterwegs war. Permanent, also ohne Pause, vielleicht mit 1-2 Stunden Pause. Auf alle Fälle habe ich das gemacht, weil ich dann gesagt habe, er kommt zurück und ich kann mich dann halt irgendwann mal auch auf mein Studium konzentrieren. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, Studium war für mich eine Gelegenheit, in Deutschland zu bleiben. Also ich war ja nicht wegen Studium in Deutschland, sondern ich war wegen ein normales Leben in Freiheit in Deutschland. Studium war einfach ein Weg. Studieren wollte ich sowieso, aber immer die Gedanke, okay, dadurch bleibe ich halt hier und dann schauen wir mal. Das geht weiter. Nach 8-9 Monaten habe ich gesehen, es hat keinen Sinn. Er zahlt mir keinen Cent und ich bleibe nur auf meine Kosten sozusagen. Uni, meine Lebenskosten, das Geschäft, Reparatur vom Auto, das und alles hat nicht irgendwie gepasst. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich glaube, es ist besser, wenn ich aufhöre und das macht keinen Sinn. Ja. Er schuldet mir immer noch Geld, was ich ihm dann schon verziehen habe und mich dann später sehr gefreut habe, dass ich das Geld nicht bekommen habe sogar. Ja. Aber das war sehr interessant, weil das war Schwarzgeld. Das war kein legales Geld, weil ich dürfte nur 90 Tage im Jahr arbeiten und begrenzt auch natürlich verdienen. Aber die Tatsache, dass du, wie gesagt, wir kommen dann später dazu. Auf alle Fälle gehe ich dann zur Uni und sage, hey, ich fange mal nochmal von vorne an. Ich habe nichts von der Uni mitbekommen. Ich habe wirklich versucht, alles zu geben. Ja. Aber irgendwann mal kam die Bedrohung wieder von Kreisverwaltung, Referat. Entweder bekommen sie ihr Zeugnis oder beziehungsweise ihr Abschluss oder aber sie müssen das Land verlassen. Wieder dieselbe Geschichte. Wo sie mich damit gedroht haben, habe ich mit meinem Unileiter gesprochen, dass ich alles, was ich verloren habe, sozusagen an Zeit, an Prüfung, an alles, dass ich wieder das nachhole. Innerhalb 2 Monaten habe ich 8 Prüfungen gemacht. Ich hatte mein Projekt abzugeben. Ich hatte Diplomarbeit, die ich schreiben sollte. Ich hatte wirklich Sachen und das war alles miteinander. Es ist Jahr 2013. Ich bin wirklich kurz vorm Explodieren. Schulden, Uni, das Ganze, die Gedanken, hey, es ist jetzt mal wieder zu einem Punkt, wo Prüfungen einfach mein Leben bestimmen. Irgendwann mal muss ich das aufhören. Ja? Dass einfach immer ich auf einem Ergebnis von einer Prüfung warten soll. Und das bestimmt auch mein Leben. Da war es dann halt im Iran mit diesen Aufnahmeprüfungen, da war es dann in Deutschland mit diesen Aufnahmeprüfungen, jetzt auch diese Uni-Geschichte und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ja, wie mache ich das? Jeden Tag bin ich aufgestanden und habe irgendwie einfach überlegt, wie ich das schaffe. Meine Mutter, die das auch nicht so ganz mitbekommen hat, hat was gespürt. Die Mütter, die können sehr gut was spüren. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was bei dir los ist. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich sag dir mal was. Nichts auf dieser ganzen Welt ist so wertvoll, dass du deine Gesundheit deswegen riskierst. Egal was es ist, du sollst deine Gesundheit nicht deswegen riskieren. Das war für mich ein Punkt Anfang 2013, wo ich gesagt habe, sie hat recht. Warum war ich so blöd und habe angefangen mit einem Studium? Ich hätte mich von der Anfang an um meinen Aufenthalt kümmern müssen und danach einfach mit einem Studium angefangen. Wie, weiß ich nicht. Aber das wäre, glaube ich, der bessere Weg gewesen. Anstatt wieder nach so und so vielen Jahren hier an demselben Punkt zu stehen und einfach nichts erreicht zu haben und auch wieder dann sozusagen dieses Gefahr da sein, dass die dann halt mich dann aus dem Land rausschmeißen. Was ist der Weg? Wie kommst du an einem Aufenthalt in Deutschland? Habe ich mich beraten lassen. Man hat gesagt, entweder musst du einen Asylantrag stellen oder aber du musst heiraten. Jetzt wird es interessant, gell? Asylantrag stellen war für mich keine Option, weil, wieso? Ich war schon politisch unterwegs, ich war schon irgendwie auch politisch tätig, aber nicht so, ich wollte auch niemanden anlügen. Es war ja auch nicht so, dass ich, auch die Behörden nicht, es war ja auch nicht so, dass ich wirklich auch, dass mein Leben in Gefahr war. Deswegen, und auf die andere Seite, ich könnte auch einfach nicht darauf verzichten, meine Mutter zu besuchen. Ich hatte bis dahin sie nicht besucht gehabt, ja. Aber irgendwann mal wollte ich das. Ich habe immer auf diesen Moment gewartet, wenn du wirklich einen vernünftigen Aufenthalt hast, wo du auch dann halt öftermals hin und zurück fliegen kannst, da kannst du halt auch in den Iran reisen und deine Mutter besuchen. Weil bis dahin ist es ein Risiko. Ich wusste ja nicht, wie sie darauf reagiert. Ob sie dann halt nochmal bereit ist, dann halt zu sehen, wie ich das Land wieder verlasse und sie dann halt alleine lasse. Deswegen habe ich gesagt, okay, heiraten. Wie mache ich das? Da will ich auch niemanden anlügen. Es ist klar, du kannst ja natürlich auch mit Gefühlen einfach spielen und so weiter und so fort, aber das war nicht nie mein Ding, Gott sei Dank. Ich habe gesagt, hey, ich werde die Frauen, die ich einfach so finde, die bereit sind, einfach jemandem zu helfen, fragen. Ich bin in dieser Situation. Seid ihr bereit, diesen Schritt für mich dann zu wagen und mit mir das dann durchzuziehen, damit ich an einem Aufenthalt komme? Ganz ehrlich. Ja. Du fängst an, offenmal mit einer anderen Augen die Frauen zu betrachten. Erinnert mich einfach an Pubertät, ja, wo du offenmal merkst, oh, irgendwas stimmt da nicht. auf alle Fälle habe ich auch dann angefangen, wirklich zu suchen. Ihr werdet jetzt lachen, ja? Aber wir sind unter uns. Ein guter Freund von mir hat mich bei diesem Friends got irgendwas einfach gemeldet und versuchte dann Leute anzusprechen. Ich gehe am nächsten Tag dann rein und sehe, dass nur Frauen über 65, 60 und dann habe ich gesagt, spinnst du? Sagte, was denkst du, dass da eine junge Frau mit dir heiratet, damit du Aufenthalt kriegst? So muss man einfach dann versuchen und so. Also nichts gegen Frauen über 60, also entschuldige, aber für mich, ja, auf alle Fälle, das war wirklich schwierig. Aber dadurch bin ich einfach in Beziehungen reingerutscht, die oft mal sozusagen versucht haben, mir zu helfen, aber im Grunde genommen mich ausnutzen wollten, ohne dass sie das absichtlich gemacht haben, sagen wir mal so. Und das kann nie gut gehen. Ich als ein treuer Mann, der, wenn eine Freundin gehabt hätte, so treu war früher, es gesagt hat, jo, jetzt schaue ich keinen wieder und was weiß ich was, war ich oft mal innerhalb einer Zeit in 4 Beziehungen gewesen. Jeder wollte helfen, aber jeder auf ihre Art und Weise. Und ich wirklich blind, weiß ich nicht, was ich mache. Später erfuhr ich, dass ich einfach damals eine große Depression gehabt habe. Ich habe das nicht gespürt. Weil die haben nur ausgesaugt. Nicht nur die, meine ganze Situation hat mich ausgesaugt. Ich bin mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren. Ich hatte keine Kraft, aus dem Auto rauszukommen abends und hochzukommen. Ich habe einfach im Auto geschlafen. Bis irgendwann mal 4 Uhr morgens ich so richtig so kalt, mir so kalt war und richtig so die ganzen Muskulatur haben wehgetan, bis ich dann hochgeschafft habe. So schlimm ging es mir. Bis November 2013. Nichts, gar nichts ist da passiert und ich könnte auch mir nicht vorstellen, dass ich wirklich mit jemandem das durchziehe. Ja? Leute sind oft, haben sich wichtig gemacht. Jetzt mal Glaube außen rum. Leute haben sich wichtig gemacht, die ich in meinem normalen Leben nie für wichtig gehalten habe. November 2013 saß ich in einem Lokal, persischen Lokal in München von einem guten Freund von mir und hoffnungslos, alles ist vorbei. Du musst einfach zurück. Hey, das war auch ein paar Jahre deines Lebens. Du hast einfach Erfahrungen gesammelt in diesem Land, aber es ist halt so. Was willst du machen? Ein Stammgast von diesem Lokal, der mich auch dann durch, weil ich habe diesen Lokal wirklich sehr oft besucht, fast jeden Tag, damit ich nicht durchdrehe. Und der hat dann mir gesagt, warum fängst du nicht beim Apple, Firma Apple, der Handys und Laptops und sowas produziert, zu arbeiten? Du kennst dich doch mit Computer aus und mit Technik und solche Sachen. Ich habe gesagt, es geht nicht. Er sagte, ja, warum nicht? Ich habe gesagt, es geht nicht, ja. Irgendwann mal habe ich gedacht, wenn ich Ihnen das nicht erzähle, dann denkt er, dass ich so eine Faule bin. Ja? Dann habe ich gesagt, du, ich habe keinen Aufenthalt mehr. Was, du hast keinen Aufenthalt mehr? Ja, mein Arbeitserlaubnis ist auch durchgestrichen. Ich habe keinen Aufenthalt mehr und im Dezember muss ich das Land verlassen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ich bin immer wieder gedroht worden von Kreisverwaltung, Referat und das war's dann. Da sagte er, okay, nächsten Tag. Darf ich mit einem anderen Stammgast von diesem Lokal darüber sprechen? Er ist seit 35 Jahren in Deutschland. Vielleicht kann er uns helfen. Also darfst du machen. Ja. Ihn kannte ich auch natürlich. Er hat mit ihm gesprochen. Am Abend, an dem Tag, wo er mich das gefragt hat, am Abend saßen wir wieder in dem Lokal und dann klingelt sein Handy und da geht er dran. Okay, ja, oh, sehr schön, sehr schön. Ja, okay, sage ich ihm. Okay, dann legt er auf und sagt, was ist denn passiert? Ja, du, der hat jetzt gerade angerufen, hat gesagt, sag ihm, er wird nicht zurückkehren. Es ist alles in Ordnung. Okay. Wie depp man sein kann, gehe ich dann heim, sage ich mal, hey, er hat eine schöne Frau in seiner Familie. Mit ihr hat er gesprochen auf alle Fälle und sie ist bereit, mir dabei zu helfen. Das ist ja, das nennt man wirklich Glück. Ja? Am nächsten Tag wollten wir zu ihm in seinem Büro gehen und einfach darüber reden. Wir sind zu ihm gegangen. Als wir reingegangen sind, hat er gesagt, ich habe von deinem Vater geträumt. Jetzt wird es richtig interessant. Mein Vater ist schon seit Jahren gestorben. Aber egal, ich kann es mir das nicht auch erklären, aber mein Vater ist immer in Träumen meiner Mutter gekommen, wo es mir immer schwierig ging früher. Keine Ahnung wieso oder warum oder wie man das erklären kann. Auf alle Fälle war es interessant für mich. Dann saßen wir zusammen zu dritt mit der andere, der auch das sozusagen Bescheid gegeben hat. Und er sagte, als ich das gehört habe von dir und von deiner Situation, habe ich für dich gebetet. Dieses Gebetet war für mich nicht fremd. Ich kannte das. Da sagte, Gott hat zu mir gesprochen. Das war auch nicht fremd. Und gesagt, genauso wie ich das Volk Israel aus dem Ägypten rausgebracht habe, habe ich ihn auch aus dem Iran rausgebracht. Du wirst nicht zurückkehren. Ich weiß nicht, was mit dir passiert, aber du wirst nicht zurückkehren. Ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Bin heimgefahren, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, verzeih mir. Ich habe an deine Güte verzweifelt. Ich habe von der Anfang 2013, das dir gegeben, habe gesagt, Gott, mach das bitte. Also du kümmerst dich drum, ja? Oder du hilfst mir dabei. Aber ich habe selber in der Hand genommen und so ein Chaos daraus gemacht. In einen Dreck bin ich reingegangen. Einen Dreck. Ein paar Tage später ruft er mich an, sagte, du, ich habe einen guten Freund, magst du, dass wir zu ihm gehen und dass wir dann halt über deine Situation mit ihm ein bisschen dann quatschen oder so? Ich so, ja, klar, warum nicht? Gehen wir zu ihm auf den Weg. Ich frage überhaupt nicht, wo wir hingehen. Und er sagt zu den anderen, die zwei, ich weiß auch überhaupt nicht, dass sie Christen sind oder sonst noch was. Ich weiß gar nichts. Er hat nur mal ganz klitzekleine Sache einfach dann rausgeworfen, ja, Gott sagt immer, wenn ihr Probleme habt, schaut auf mein Kreuz. Aber bei mir war es dann halt hier rein, da raus. Da waren wir einfach bei diesem Freund. Wer war diesen Freund? Pastor Frank Upoff, Leiter Freikristengemeinde in München. Okay. Auf dem Weg haben sie ihr Zeugnisse erzählt. Er war selber krebskrank. Seine Schwester in Amerika, gläubige Frau, ist mit einer Prophetin befreundet, die von Gott einfach empfängt und weitergibt. Die Prophetin kam zu der Schwester, dein Bruder wird dich gleich anrufen und sagen, dass er krebskrank ist und bald stirbt und wir werden für ihn beten, dass er geheilt wird. Die Schwester geht dran, sagt, hey, bist du krank? Der Bruder hier auf der anderen Seite von der Leitung, hä? Woher weißt du das, dass ich krank bin? Ja, die Prophetin ist zu mir gekommen, hat das gesagt. Hey, wenn du magst, können wir für dich beten, dass Jesus dir dann die Heilung schenkt. Ärzte haben gesagt, im nächsten Monat bist du schon tot. Hautkrebs. Die fangen an zu beten. Woche später geht er zur Untersuchung. Die Ärzte sagen, es tut uns leid, wir sehen nichts. Er sagt, spinnt ihr? Ist es jetzt ein Krankenhaus oder wollt ihr mich dann veräppeln oder was? Es kann ja nicht sein, dass ihr letzte Woche mir gesagt habt, du hast bloß einen Monat. Und jetzt sagt ihr mir, dass ihr nichts seht? Also Entschuldigung, wir sehen nur das, was auf das Ergebnis, auf diesem Ergebnis ist. Sie haben nichts. Der andere, streng gläubig, hat seinen Gott verloren gehabt. Irgendwie kommt er mit der auch durch diesen Lokal in Kontakt. Er redet über Jesus mit ihm, weil der Krebskranke danach seine Schwester angerufen hat und gesagt hat, ich bin geheilt. Und die Schwester meinte, Jesus hat dich geheilt. Jetzt ist deine Entscheidung, ihm Ja zu sagen. Er hat auch weiter erzählt, dass er 6 Monate lang versucht hat, irgendwie sich bei Jesus zu bedanken. An einem früheren Sonntagmorgen 7 Uhr geht er joggen. Keine gewöhnliche Zeit. Ein Deutscher kriegt von dem Herrn, du sollst raus um diese Uhrzeit, du sollst eine Botschaft jemandem bringen. Herr, 7 Uhr morgen, Sonntag, wo soll ich denn hin? Wer soll diese Botschaft erhalten überhaupt? Geh einfach raus. Er geht raus. Und dabei hat der Krebskranke, der jetzt geheilt ist, einfach einen Krampf in seinen Adern. Er steht. Seit 20 Jahren joggt er jeden Tag, aber hatte diesen Krampf nie gehabt. Und der Deutsche kommt zu ihm und sagt, das ist eine Adresse von einer Gemeinde, Freikristengemeinde München. Gott hat zu mir gesprochen, dass ich dir diese Adresse gebe. Er kommt zu der Gemeinde, 6 Monate lang hat er nur geweint. Sagte, ich bin reingekommen, hat gesehen, dass der Pastor so mit Gitarre da steht und Lobpreis macht und ich habe nur geweint. Das war Gegenwart Gottes, der ihn einfach gepackt hat. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Das haben sie alles unterwegs mir erzählt. Und der andere, wie gesagt, auch Gott verloren gehabt. Er hört, dass Jesus der einzige, lebendige, wahre Gott ist. Er dreht durch und sagt, hey Jesus, wenn es dich gibt, wenn du wirklich der wahre und lebendige Gott bist, du sollst mir dann zeigen. Er schläft. Und in seinem Traum sieht er, dass die Sunniten und Schiiten miteinander kämpfen. Damals war es diese ISIS-Geschichte nicht so. Es ist in Medien gewesen. Keiner hat das so gewusst und wahrgenommen. Dann sieht er oft mal, dass der Himmel aufgeht. Ein weißes Kreuz vom Himmel auf den Boden kommt. Und der Herr Jesus vor ihm kommt. So sein Kopf nagt und wieder geht. So als so. Zeichen, hallo. Er steht auf und will sein Leben Jesus geben. Das haben die alles erzählt. Aber hier rein, hier raus. Wir waren in diesem Büro von diesem Pastor. Haben wir uns kennengelernt, haben wir uns gleich geduzt. Dann hat er gesagt, okay, erzähl mal, was ist, dann habe ich erzählt. Nachdem ich alles erzählt habe, sagte, weißt du was, Amir? Wir bringen unser Problem vor unserem Herrn Jesus Christus. Ich habe sofort blockiert. Habe gesagt, hey, pass auf. Ich glaube an Gott, aber gehöre zu keiner Religion. Er schaut mich so an und sagte, du wirst dich erstaunen, wenn ich dir sage, ich gehöre auch zu keiner Religion. Ich gehöre zu Jesus. Und wenn du möchtest, können wir für dich beten, dass er dir offenbart, wer er ist. Hab gesagt, okay, könnt ihr machen. Die haben Hand aufgelegt, haben angefangen zu beten. Ich sag's euch, ich habe nur geweint. Ich weine sehr gern. Genauso wie ich sehr gern lache. Komm ich heim. Sag ich mal, hey, wenn du Gott bist, man sagt, dass du Gott bist. Ich habe dich immer als ein Prophet in Erinnerung und in meiner Prägung. Ein Prophet, der einfach Liebe Gottes gezeigt hat. Aber wenn du Gott bist, wer ist dann der Gott, den ich jahrelang angebetet habe? Und wenn er Gott ist, wer bist du? Das musst du mir zeigen. Du sollst dich mir zeigen. Ich habe Bedienung gestellt. Eine Woche lang, überall habe ich ihn gesucht. Wo bist du? Du sollst mir zeigen. In der Tiefgarage. Da, hin, her. Habe ich ihn nicht gesehen. Komm zu einem Sonntag, geh zu Gottesdienst. Und dann gehe ich rein und die machen Musik und was weiß ich, Gitarre und Klavier und was so richtig fröhlich. Und dann sagt er, der Freund, wir loben und preisen unserem Herrn, unser Gott, so. Hab schon? Gut, mach dir das. Das gefällt mir. Ein ja? paar Tage danach bin zu Hause, wollte ich duschen. Ganz normal. Gehe ich mal unter die Dusche, auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich warmes Wasser laufen lassen möchte und einfach in mir hineingehen möchte. Weil früher habe ich das auch getan. So einfach unter der Dusche warmes Wasser laufen lassen. Die besten Ideen kommen immer unter der Dusche, ja, und auf die Toilette auch. Aber ja, ist es so, oder? Auf alle Fälle mache ich warmes Wasser, lasse ich dann warmes Wasser laufen, mache meine Augen zu. Offenbar bin ich nicht da. Ich bin an einem Ufer. Sehe den Herrn Jesus Christus vor mir. Ein Mann neben ihn links und ein Mann neben ihn rechts. Er streckt seine Hände so und sagt, zwischen das, was Gott sagt und was ich sage, gibt es keinen Unterschied. Gott sagt genau das, was ich sage und ich sage genau das, was Gott sagt. Geh und ab heute bist du mein Soldat. Ich mach die Augen auf. Hab nur gezittert. Nur gezittert. Komm aus der Kabine raus. Geh auf Knie. Und heule. Und heule und heule. Am Sonntag danach gehe ich in die Gemeinde. Am Ende des Gottesdienstes sagt der Freund zu mir, magst du, dass der Pastor für dich betet? Hab gesagt, okay, ja klar. Wir gehen nach vorne. Der Pastor sagt zu dem Freund, hast du ihm erzählt, was wir gerade machen wollen? Nicht, dass wir ihn in kaltes Wasser reinschmeißen. Der Freund, mach einfach. Er ist immer ein paar Schritte vor uns. Mach einfach. Das Gebet ist Übergabegebet. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du für meine Sünden ans Kreuz gegangen bist. Dass du nach 3 Tagen auferstanden bist und jetzt lebst. Ich tue Buße für das, was ich getan habe. Ich habe wirklich mit meinem vollen Herz das gesagt, aber im Hinterkopf, Buße, ich habe doch keine Buße getan. Ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein. Immer. Ein guter Mensch. Wirklich. Keiner gab's in meinem Freundenkreis oder Bekannten oder sonst noch jemand, der gesagt hätte, Herr, der hat uns was Böses angetan. Aber nach dem Gebet, heulend, komme ich wieder raus. Der Heilige Geist zeigt mir eine Woche lang meine Sünden vor meinen Augen, wie so ein Film. Sachen, die ich aus meiner Sicht und meine Augen nicht Sünde als Sünde gesehen haben oder wahrgenommen haben. Gottes Standard und Gottes Gedanken sind andere Gedanken als unsere Gedanken. Mein Leben fängt mit ihm an. Wer bist du überhaupt? Ein paar Monate danach habe ich mich taufen lassen. In meiner Taufe habe ich Hauptgeneralschlüssel meines Lebens, Jesus Christus, gegeben und anvertraut. Und habe gesagt, Herr, es gehört alles dir. 2 Wochen nach meiner Bekehrung ruft der Freund an. Du, ich habe mit, der hatte ich eine Kunde gehabt. Der wollte einfach was und dann habe ich auf dem Herzen gehabt, mit ihm über einen Anwalt zu sprechen. Und wir haben einen Termin ausgemacht, zu einer Anwältin zu gehen, wegen deiner Situation. Wir sind zu der Anwältin gegangen, dann sagt die Anwältin, es gibt nur 2 Wege. Asylantrag oder heiraten. Also, das kenne ich schon. Danke. Schauen wir mal, was wir da machen. Ein paar Tage später ruft sie an. Ich habe 2 Monate Verlängerung. Ohne eine Begründung. Schauen wir mal. Diese Verlängerung ist auf 1,5 Jahre lang gezogen. Die Anwältin wusste nicht, wie. Aber sie ist jeden Monat hingegangen, hat meine Akte auf den Tisch gelegt und eine Verlängerung bekommen und rausgekommen. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht, warum. Die sagen nichts, die kriegen Stempel drauf und geben mir das zurück. Und ich habe immer gesagt, Preis sei dem Herrn. Bis März 2015, wo sie mir gesagt haben, jetzt sehen wir überhaupt gar keine Begründung, dir einen Aufenthalt zu geben. Nach ungefähr 1,5 Jahre lang, wo sie das dann immer verlängert hatten. Und ich habe das eingesehen. Ich wusste, natürlich, klar. Aber innerhalb der ganzen Zeit hat der Herr mich vorbereitet für das, was er in mir einfach bewegen wollte. Dann haben sie gesagt, sie sollen einfach, da sagt die Anwältin, wir brauchen eine Begründung für eine Klage. Wir müssen Kreisverwaltungsreferat klagen. Ich habe gesagt, ja, okay, ja, Sie sind doch Christ, das ist doch eine gute Begründung. Ich habe gesagt, Sie warten, wir beten erstmal, ich bete erstmal. Und dann werde ich Ihnen sagen, ob wir das als Begründung nehmen sollen oder nicht. Ich habe dann gebetet, habe dann klaren Impuls gehabt, ja, ich muss das machen. Wir haben dann Kreisverwaltungsreferat verklagt und in einem Gerichtssaal, das ist auch sehr interessant, eine anonyme Hinweis, anonymer Anruf zu Kreisverwaltungsreferat stand auf meiner Akte, dass ich eine Scheinehe führen möchte. Meine Anwältin hat gesagt, ich weiß nicht, woher dieser Anruf kam. Kann man das irgendwie rauskriegen? Aber das ist wie so eine rote Lampe auf ihr Akte. Ja, schauen wir mal. Im Gerichtssaal. Der Richter. Herr Hosseini, was ist da mit dem Heiraten geworden? Und ich kann es euch sagen, das war nicht ich, das war der Heilige Geist, der antwortet hat. Der hat gesagt, wissen Sie was, man heiratet aus der Liebe. Und wenn man merkt, dass kein Liebe im Spiel ist, ist besser, wenn man es sein lässt. Da war Ruhe. Danach hat er gesagt, ja, wir haben einfach mehr Zeit für diesen Gerichtstermin einfach dann vorgenommen, aber jetzt ist es ja alles erledigt. Also Sie beantragen einen Asylantrag und Kreisverwaltungsreferat muss eine Duldung ausstellen, bis das da Ganze erledigt ist. Ja, will ich auch Asylantrag stellen. August 2015. Herr, wie mache ich das denn jetzt? Weil man muss dahin und dann Fingerabdrücke wird dann genommen, dann musst du dann zu Arzt, verschiedene Untersuchungen und dann was weiß ich was, Röntgen. Ich bin seit 8 Jahren in Deutschland, Röntgen musste ich machen. Und dann haben die, aber du musst das alles, du musst das alles. Und dann habe ich, Herr, ich gehe dahin, was soll ich nehmen? Shampoo, was weiß ich, Kleidung, weil ich muss dann halt da auch übernachten, denke ich. Der Herr, du kommst zurück. Okay, ja, du bist immer spannend. Ich gehe dahin und der Mitarbeiter, was wollen Sie? Ja, ich wollte einfach Asylantrag stellen. Der Antrag ist auch in einem Umschlag in meiner Hand. Er sagte, wollen Sie das abgeben? Ja, das ist auch mein Antrag. Natürlich will ich das abgeben. Ja, okay, kriegt ihr von mir, tut ihr dann rein. Bitteschön, ist fertig. Melden Sie sich bei mir? Ja, Sie machen das. Okay. Komm raus und der Herr, ich habe dir gesagt, du kommst zurück. Ein paar Monate später. Ein Brief kommt zu meiner Anwältin. Dieser Antrag ist nicht in Ordnung. Er muss April 2016 nach Zindorf. Ich gehe einfach hin und lache immer. Und die Anwältin, ich verstehe das nicht. Jede dreht dann durch. Sie lachen jetzt. Und sie mussten dann 6 Monate lang einfach so warten. Ich habe gesagt, ja, dann warte ich eben. Aber die Zeit ist dann dafür da, wie gesagt, dass der Herr einfach in mir arbeitet. Aber richtig, er arbeitet erstmal in uns, der Lebendige und der Wahre. 2016 habe ich endlich einen Asylantrag gestellt. Ein paar Monate später war die Anhörung, wo man einfach alles Mögliche auch erzählt, wie es ihm gegangen ist, warum dieser Antrag und so weiter und so fort. Ich habe meine Geschichte erzählt Die Frau, die diese Anhörung gemacht hat, war sehr faszinierend, dass ich dann so gut Deutsch sprechen kann. Und dann sagt sie, ja, sie müssen sofort bei uns als Übersetzer anfangen. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt und dann sagt sie, ja, sollen wir das, diese Stelle, das Soldat, sollen wir das nicht ändern? Du bist ab heute mein Soldat. Ich sage, nein, sie schreiben nur das, was mein Herr gesagt hat. Nach der Anhörung, es ist alles fertig, habe gesagt, okay, Sie haben meine Geschichte gehört. Wollen Sie jetzt Ihr Herz Jesus Christus geben? Da sagt sie zu mir, Mei, ich weiß ja nicht, ob ich damit was anfangen soll. Ich habe gesagt, Sie sollen doch nichts damit anfangen. Sie sollen Ihr Herz für Jesus öffnen. So bin ich halt rausgekommen und Februar 2017, dieses Jahr, hat die Anwältin eine Nachricht geschrieben. Der Bescheid ist da mit 100 A's. Sie war so begeistert, dass die Anerkennung da war, dass von dem Asylantrag. Und während der ganzen Zeit erlebe ich wirklich, wie der Herr mich auch durchträgt. Ich bin immer noch gesperrt. Ich könnte nicht einfach arbeiten. Es war wirklich schwierige Zeit für mich, der immer noch nicht zu Ende gegangen ist. Die ganzen Schulden, die schon da geblieben sind. Und das Ganze rauf und runter, aber der Herr ist mit mir. Ich habe kapiert durch einen Traum, dass diese Begegnung in 2003 Jesus Christus war. Das war für mich so faszinierend. Und dann ist mir klar geworden, warum dieses Feuer im Iran, warum diese ganzen Sachen, die einfach ganz einfach dann gelaufen sind, diese Botschaft, der Termin und danach, ich habe ihn rausgebracht. Genauso wie er für das jüdische Volk das Wasser aufgemacht hat, hat er für mich den Weg freigemacht. Und er hat zugelassen, dass ich zu meinem Ende komme, meinem Endpunkt, damit er erst anfangen kann. Ich habe meinen Bescheid gehabt, da war es dann, hat die Freude dann da gewesen und ich wollte einfach auch danach, nach so und so vielen Jahren, mein Leben hat sich viel geändert natürlich. Ja, Sachen, die früher für mich wichtig waren, waren sie nicht mehr wichtig. Und umgekehrt. Weil durch Neugeburt mit Jesus Christus kriegst du ein neues Leben. Du bekommst ein neues Leben, der einfach anders ist. Du brauchst nicht mehr durch die Gesetze bei Gott anerkannt zu werden. Du bist beim Gott anerkannt. Du bist nicht mehr einer, der einfach was tun soll, damit Gott sich darüber freut. Er freut sich, weil er mit dir Gemeinschaft haben will. Er liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er einfach seinen einzigen Sohn für dich hingegeben hat. Für dich. Nicht für die Welt. Für dich persönlich. Für mich persönlich. Für meine Sünden. April 2017. Fast einen Monat nach meinem Bescheid, das war Ende Februar, Anfang März. Und ich war sehr froh, dass das dann halt so gelaufen ist. Meine Mutter hat das auch mitbekommen, dann nach einer Weile, dass es um meinen Aufenthalt geht. Und damals, wo ich mich bekehrt hatte, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich habe mein Herz Jesus Christus gegeben. Meine Mutter sagt zu mir, du sprichst von Jesus. Vor 6 Monaten habe ich gebetet, habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, ich will, dass du meinen Sohn in Deutschland nicht alleine lässt. Sie hat sich sofort bekehrt, ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe 2 Jahre lang nur gebetet, damit sie einen vernünftigen Bibel bekommt. Ich könnte nur ein Neutestament für sie bringen, weil es im Iran alles verboten ist. Das war recht schwierig gewesen. April 2017, an einem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst bin ich mit einer Frau aus unserer Gemeinde aus Brasilien unterwegs, habe diese Geschichte mit Bibel erzählt und dann sagt sie, okay, ja, muss man dafür beten? Ich habe gesagt, ja, natürlich, beten wir. Ich bete ja sowieso dafür. Ja, durch Open Doors, durch diese Organisationen, vielleicht kann man dann halt ihr Bibel bringen. Das war dann Nachmittag, an einem Nachmittag, April 2017, bekomme ich einen Anruf, dass meine Mutter gestorben ist. Herzstillstand mit 68. Ich habe sie seit 8 Jahren nicht gesehen gehabt. Ich wusste nicht mehr, wie sie ausschaut. Ich habe bloß gesagt, macht sie bitte Fotos, damit ich sehen kann, wie sie sich verändert hat in den letzten Jahren. Wir haben uns vor 6 Jahren ganz kurz, ein- oder zweimal ganz kurz durch Internet gesehen, aber danach nicht mehr. Nur telefonisch gesprochen. Ich könnte es mir nie vorstellen, dass es so schnell geht. Nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich angefangen, Lobpreis zu machen, mitten auf der Straße. Eine Ecke gesucht, Lobpreis gemacht, habe gesagt, ich lasse es nicht zu, dass der Feind einfach da die ganze Situation ausnutzt. Am nächsten Tag war ich in der Gemeinde, kam diese brasilianische Frau zu mir. Ich habe die Lösung. Ich habe einen brasilianischen Pass. Ich fliege runter und bringe deine Mutter Bibel. Ich habe gesagt, du hast die Nachricht nicht bekommen. Ja? Sag sie, welche Nachricht? Ich habe gesagt, sie ist beim Wort. Sie ist beim Wort, bei dem lebendigen Wort. Diejenigen, die mich schon lange kennen, die wissen ganz genau, dass es nicht normal ist, dass ich hier stehe und einen Vortrag halte. Nach dem, was mir einfach passiert ist. Diejenigen, die mich kennen, die wissen ganz genau, dass das Tod meiner Mutter mich einfach völlig aus dem Ruder bringen könnte. Aber ich habe mein Herr anders erlebt. Meine Friede gebe ich euch. Nicht das, was die Welt euch gibt. Meine Friede. Der Geist, der in euch ist, diejenigen, die an Jesus Christus als persönliche Retter und Erlöser, wenn du dich, jetzt spreche ich Klartext, wenn du dich als ein Christ bezeichnest, dann musst du mit Jesus eine persönliche Beziehung haben. Er wartet darauf. Er ist verrückt nach dir. Ich entscheide und suche euch aus. Ihr habt mich nicht gewählt. Ich habe euch ausgewählt. Wenn du heute Abend hier sitzt, und mit Jesus und Christentum nichts am Hut hast, will ich dich ermutigen. Du bist ausgewählt, dass du heute Abend hier sitzt und von lebendigem Wort Gottes oder von einem Zeugnis hörst, von dem Werk, was er einfach in meinem Leben getan hat, was er in deinem Leben und in jedem Leben, der ihm anvertraut wird, tun kann und wird. Er hat mich getragen. Er hat mir seine Friede gegeben, dass ich gesagt habe, hey, Herr, jetzt geht's erst recht los. Bis zum Umkommen für dich, Jesus, stehe ich da. Jetzt gibt's keiner, wo ich mir Gedanken machen muss. Ich und du, lass uns durchbrechen für dich. Menschen sollen erkennen, wer ist der lebendige und wahre Gott. Menschen sollen erkennen, was die Wahrheit ist. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben einfach interessant findest oder beziehungsweise nach was du in deinem Leben einfach schaust und suchst. Ich sag's immer, brauchst du einen guten Freund, den du nie gehabt hast? Brauchst du einen Vater, den du dir vorstellen wolltest und könntest und nie gehabt hast? Brauchst du eine Mutter? Brauchst du einen Helfer, der immer bei dir ist? Einen Ratgeber, der dir Rat geben kann? Volle Weise dir was zusprechen kann? Ein Ermutiger? Was brauchst du denn in dein Leben? Alles ist in ihm. Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst irgendwann mal, irgendeines Tages, eine Frau vor dir haben und sagen, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist alles und mich einfach dann aus Untreue vergessen. Aber ich habe wirklich, preis dem Herrn, diese Gelegenheit gehabt, ihr das zu sagen, 2 Tage vor ihr Tod. Hey Mama, ich habe wirklich einen vor mir gelegt und gesagt, du bist mein Vater, du bist meine Mutter, du bist Liebe meines Lebens, du bist alles für mich. Aber das war keine Frau, das war Jesus. Er ist da. Er will wirken. Er will dir zeigen, wie gut und gnädig er ist. Er will dir zeigen, wie sehr er dich lieb hat. Auch wenn du lange mit ihm unterwegs bist. Es ist die Zeit, dass wir den lebendigen und wahren Gott neu kennenlernen. Auch in diesem Land. Als ein christliches Land. Es ist die Zeit. So viele Leute, fremde Leute kommen nach Deutschland. Für viele sind die Feinde. Aber für einen, der die Rettung und Erlösung in Jesus erlebt hat und diesen Geschmack einfach in seinem Mund hat, sind sie Freunde. Warum? Weil was kostet von Mut, Geld, Aufwand, dass ein Missionar nach irgendeinem Land hingeht und Evangelium verkündet? Sie sind jetzt vor unseren Türen, hier. Es geht um Rettung und Erlösung. Nicht mehr, nicht weniger. Es geht um Jesus und sein großartiges Werk am Kreuz. Sein Blut, kostbare Blut, der für jeden von uns vergossen ist. Das war meine Geschichte. Es ist jetzt die Frage. Gott hat dich so lieb, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie groß diese Liebe ausschaut und wie groß diese Liebe ist. Wenn du ihn noch nicht kennst, wenn du denkst, dass du schon irgendwie durch irgendeinen Weg zu Gott kommst, kann ich dich nur enttäuschen. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Der einzige Weg zu lebendigem Vater. Einer, der geschafft hat, mich aus meinem Dreck rauszuholen. Und ich bin nicht alleine. Einer, der geschafft hat, nach allem, was mir passiert ist, mir diese Friede zu schenken. Einer, der wirklich geschafft hat, mir eine Identität zu geben, der mir keiner nehmen kann. Ich bin ein Kind Gottes. In Jesu allmächtigen Namen segne ich jeden von euch. Aber ich möchte dich fragen, wenn du ihn noch nicht kennst, es ist die Zeit, dass du ihn kennenlernst. Wenn du dein Leben ihm noch nicht ganz gegeben hast, es ist die Zeit, dass du dein Leben ihm ganz gibst. Versuch mal nie in einem Zug einsteigen und einen Fuß da draußen halten. Das geht nicht. Das wirst du auch nie versuchen wollen. Wenn du denkst, dass du mit ihm unterwegs bist und Ecken und Kanten in dein Leben gibt, der einfach noch nicht ihm gehört, es ist die Zeit, dass du es ihm abgibst, dass er dein Herr und dein Besitzer wird, weil er hat uns, jeder, der an ihm glaubt, durch sein kostbares Blut gekauft. Wir gehören uns nicht selber, wir gehören ihm. Einen gesegneten Abend euch. Wenn du das willst, bin ich bereit, sind wir bereit, dafür bin ich da. Hab Salböl dabei, dass wir für dich beten, dass wir dich salben, dass wir dich segnen, dass du ausgerüstet wirst mit Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus deiner menschlichen Kraft. Das kann keiner, nur aus seiner Kraft und Gnade. Es wird schlimmer werden, die Welt wird nicht besser. Das wissen wir. Ich habe vorhin auch gesagt, die Schere geht auseinander. Die Schere geht weit auseinander. Und der Unterschied wird immer größer zwischen den Menschen, die mit dem lebendigen Gott in eine persönliche Beziehung sind und Friede haben können. Und Menschen, die einfach in jeder Situation Angst und Furcht haben. Bei dem Attentat in München saßen wir in der Gemeinde und haben nur gelacht. Jeder hat dann gesagt, wow, jetzt ist es in München auch der Fall. Die Terroristen sind da. Es ist die Zeit. Verpasse keine Sekunde.
Ja, vielen Dank, Amir, für deine bewegende Geschichte oder das, was Jesus in deinem Leben bewegt hat. Also ich habe die Luft angehalten und ich könnte dir wahrscheinlich auch noch 1-2 Stunden länger zuhören. Wir haben den Vortrag von Amir auch aufgezeichnet. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob wir das dann auf die Gemeinde-Homepage von der evangelischen Gemeinde stellen werden. Zur Sicherheit, wer den Vortrag haben möchte, soll doch auf mich zukommen, dann können wir den auch gern digital oder wie auch immer verschicken oder brennen. Einfach dann Kontakt bei mir dalassen. So, die Kehlen sind jetzt wahrscheinlich trocken. Es gibt noch was zu trinken. Orientalische Snacks hinten. Wer sich gar noch setzen möchte, es gibt oben auch einen Raum, wenn man die Treppe hochkommt, rechts, wo man sich auch hinsetzen kann. Hier ist es wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Bedient euch einfach da hinten. Noch einen schönen Abend. Bedankt mich für das Kommen. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis: ab 10 Uhr sollte es hier ruhiger werden. Ja? Das heißt nicht, dass wir dann gehen müssen, aber wir sollten uns dann hauptsächlich in dem Raum hier aufhalten und uns im Zimmer lautstärke unterhalten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und vor allem die Türen nicht zuknallen. Okay, vielen Dank nochmal fürs Kommen. Schönen und gesegneten Abend noch. Tschüss.